Ich habe keine Ahnung von Fußball und deswegen haben wir heute einen richtigen Experten zu Gast, Stefan Kunz.
Ja, schönen guten Tag.
Damit herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast zum FCK. Wie schon angekündigt, Stefan Kunz ist zu Gast. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und der Dritte im Bunde will ich nicht unterschlagen, Oliver Sperg, bis zum Aufstieg oder kurz nach dem Aufstieg FCK-Reporter der Rheinpfalz. Hi Olli.
Hallo, guten Morgen.
Stefan, ich glaube, man muss dich nicht groß vorstellen auf dem Betzenberg. Ich würde trotzdem mal ganz kurz einmal durchrauschen. Pokalsieger 90, Meister 91, Europameister 96, Vorstandsvorsitzender beim FCK und dann als Coach der U21-Nationalmannschaft noch Europameister 17 und 21. Vielen Dank, dass es geklappt hat.
Gerne, gerne.
Ja, wir wollen heute ein bisschen natürlich über den FCK sprechen, aber wir wollen auch mal auf ein interessantes Parallelgeschehen blicken, und zwar die Saison 89-90. Ich habe es im Vorgespräch eben schon ganz kurz angekündigt. Die Bundesliga damals tatsächlich lange Zeit im Abstiegskampf festgesteckt, aber Pokalsieger geworden. Wie hat sich das denn damals angefühlt?
Ja, zunächst mal war die Saison wirklich sehr schwierig, weil die Abstiegsgefahr so direkt vor Augen zu haben, ich sage jetzt mal mit der Größe des Vereins im Hinterkopf und vor allem, wir wussten ja auch damals schon, wie viele Leute mit dem Herz an dem FCK hängen. Und wir waren, ich glaube, das war letztendlich so neben dem Trainerwechsel zu Kalli Feldkamp, war mit das Ausschlaggebende, dass zu dem Zeitpunkt in der Mannschaft unwahrscheinlich viele Spieler gespielt haben, die hier aus der Region kamen oder aus der Ecke kamen. Und da konnten wir uns nicht vorstellen, dass du dann ein Jahr lang dir anhören musst, dass du derjenige warst, der mit beim Abstieg vom FCK mit dabei warst. Das hat dann so zum Schluss nochmal letzte Ressourcen nochmal geweckt und war dann logischerweise, so wie die Mannschaft zusammengewachsen ist, so wie wir dann auch mit Kalli zusammengearbeitet haben, Kalli Feldkamp, war das dann natürlich auch die Basis für die nächsten Erfolge.
Man muss vielleicht einordnen, gerade mal kurz sagen, die jüngeren Zuschauer, ich selbst war damals auch noch gar nicht geboren. Der FCK war zu diesem Zeitpunkt noch nie Zweitligist, war immer Bundesligist, war noch kein Bundesligameister, natürlich unter Fritz Walter schon mal deutscher Meister, aber damals eben noch kein Bundesliga-Meister. Das hätte dann nochmal eine andere Schlagkraft zu wissen. Das war ja beim HSV vor ein paar Jahren auch so, oh, der letzte Dino und so weiter und so fort. Hat das nochmal irgendwie eine andere Auswirkung?
Ja, weil das spürst du halt in so einer, sag mal, kleinen Region wie Kaiserslautern, beziehungsweise im größeren Umfeld dann, im Grunde genommen überall, wo du hingehst, weil die Fanschaft, die hört ja auch im Saarland nicht auf, hört im benachbarten Ländern nicht auf, in anderen Bundesländern nicht auf, und von daher gesehen, wenn du dich in deinem Umfeld irgendwo bewegst, ist das ständig präsent und eben auch genau das, was du gesagt hast, dass der FCK noch nie abgestiegen ist. Und nochmal, das hat uns schon extremst bei der Ehre gepackt und war vielleicht dann zum Schluss auch so dieses letzte Bindemittel, was wir vielleicht dann noch brauchten, um dann zu einer Leistung zurückzufinden, wo wir auf jeden Fall nicht abgestiegen sind.
Gut, im Endeffekt ist der Club dann im Tabellenmittelfeld gelandet, zu 12. glaube ich oder so. 2 Punkte Vorsprung auf den 16. Platz, der Relegationsplatz damals auch schon. Hört sich jetzt etwas dramatischer an, als es ist, weil damals noch 2-Punkte-Regel, das heißt, vergleichbar mit einem 3-Punkte-Abstand, ist zwar jetzt nicht viel besser, aber immerhin ein kleines Polster. Umgekehrt in der Saison Pokalsieger geworden. Wie ist denn da die Reise abgelaufen?
Im Grunde genommen war das wie so eine Abiturientenabschlussfahrt, weil wir hatten das Schlimmste abgewendet, und von daher gesehen war man natürlich erstmal riesig froh. Es ist uns alle Steine vom Herzen und aus dem Rucksack rausgefallen, die es dann nur gibt. Und ich glaube, das war natürlich dann letztendlich auch die Basis, weil Kalli hat es ganz gut verstanden, dass wir diese Leichtigkeit mitgenommen haben ins Pokalfinale. Wie gesagt, das war für uns, ja, so, wir haben keine großen Erwartungen gehabt. Unsere Fans hatten jetzt auch nicht gerade riesige Erwartungen, weil wir gegen Werder Bremen gespielt haben, einer der Spitzenteams damals, und waren da klare Außenseiter. Aber gerade auch durch unsere Fans, die dann natürlich auch in Berlin das Ganze so ein bisschen so ein typisches pfälzisches Volksfest veranstaltet haben, kamen diese Vibes, wie man heutzutage so schön sagt, oder diese Emotionen kamen alle rüber. Wir haben auch bei den Fans gemerkt, wie erleichtert sie waren, wie sie praktisch als Saisonabschluss für all die Strapazen, die wir ihnen in der Saison bereitet haben, sich auf Berlin gefreut haben. So haben wir es auch gemacht. Und so ein bisschen bildlich für diese Situation war das Abschlusstraining. Kalli hat uns einfach 2 bewegliche Tore aufgestellt und hat einfach uns spielen lassen, ohne riesige Vorgaben und auch, ja, nicht jetzt so mit einem wahnsinnigen Druck in dem Training. Und nach uns sind dann die Bremer auf den Platz gekommen und da war schon alles sehr ernst und so ein bisschen mit sehr konzentrierten Mienen. Und so sind wir dann ins Spiel reingegangen. Für die, die noch nicht so alt sind, es war dann total überraschend, dass wir relativ schnell hintereinander drei Tore geschossen haben, haben zur Halbzeit 3:0 geführt. Und das war die geilste Halbzeit, die ich dann zu dem Zeitpunkt erlebt habe, weil dann sind wir natürlich wie aufgescheuchte Hühner da rumgelaufen, weil damit haben wir ja nicht in den kühnsten Träumen gerechnet, dass wir auf einmal im Pokal-Halbfinale in der Halbzeit sitzen und führen 3:0. Aber was macht das wieder psychologisch? Es passiert natürlich Folgendes. In dem Moment hast du natürlich was zu verlieren. Vorher hatten wir gar nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Und mit einer 3:0-Führung in der Halbzeit, da hattest du natürlich dann wieder richtig was zu verlieren. Kalli, ich glaube, die größte Aufgabe von Kalli war, uns überhaupt ruhig zu kriegen, dass wir ihm überhaupt mal zugehört haben, weil wir konnten ja alles nicht fassen. Und dann sitzt du da rum und machst nur noch, das gibst du nicht und stell dir mal vor und ach Gott, jetzt ist man auf gar keinen Fall. Und das sind natürlich alles so diese Redewendungen, die dann logischerweise auch wirklich in der Kabine fallen. Kalli hat versucht, uns dann so ein bisschen einzufangen. Wir haben ja trotzdem noch zwei Gegentore bekommen und es gab dann noch eine Riesenchance von Manni Burgsmüller damals, die er normalerweise auch macht. Die hat er dann aber über die Latte geschossen und das war so der Moment, wo wir wiederum angefangen haben zu glauben, ich glaube, das kriegen wir heute schon hin. Ne? Und dann, das war eigentlich nochmal so eine kleine Bruchstelle im Spiel, dann zugunsten von uns, dass wir eigentlich lethargisch die zweite Halbzeit angefangen haben und eigentlich nur darauf gewartet haben, bis die Bremer die Tore geschossen haben. Und das war dann nochmal so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt kämpfen wir wirklich um diesen Pott, weil so schnell wird von uns, also so wie die Mannschaft da mal zusammengesetzt war, keiner mehr einen Titel gewinnen.
Aber es waren unvergessliche Momente für viele Fans, wenn man jetzt auch an das Tor von Bruno Labbadia denkt, dieses legendäre, du hast es 3:0 gemacht, glaube ich. Die Szenen mit dem Pokal später, das waren ja für viele FCK-Fans unvergessliche Szenen und dann auch so ein bisschen der Startschuss für Erfolge in den 90ern.
Ja, wir haben ja eben schon festgestellt, der letzte Titel war schon sehr lange her. Und wir, das kam ja für uns genauso überraschend wie für die Fans. Deswegen wurde die Feier auch extremst ausgelassen, weil wir auch mit nichts gerechnet haben. Ich weiß, wir waren damals so ein bisschen dann natürlich, wie sagt man heutzutage, also beleidigt, weil wir dann gehört haben, dass logischerweise die großen Fernsehsender sich auf das Bremer Hotel konzentriert haben mit den Aufnahmen, mit den provisorischen Studios, die sie dann aufgebaut haben, um dann von dort zu berichten. Ja, ich glaube, aus Protest haben wir damals auch so knielange, hässliche Bermudas angezogen in der offiziellen Show, passend mit Krawatte und Blazer. Ja, es war, ja, wie soll man sagen, das war so ein bisschen in Anführungsstrichen die Rache des kleinen Mannes, womit keiner gerechnet hat und wir ausgelassen dann wirklich auch wie Abiturienten wahrscheinlich den einen oder anderen Streich dann noch auf so einer Fahrt sich ausdenken, haben wir dann dort dementsprechend gefeiert.
Gut, wir könnten jetzt gleich mal in die Glaskugel schauen und überlegen, ob das sich Ende Mai wiederholt. Das würde ich aber nochmal kurz hinten anstellen. Jetzt erstmal eine andere Frage. Ich habe ja schon angedeutet, dass ähnelt sich ein bisschen. Gut, der FCK ist jetzt eine Liga tiefer, aber sie stehen im Pokalfinale auch gegen einen vermeintlich übermächtigen Gegner oder in dem Fall übermächtig, weil Bayer Leverkusen hat bislang noch nicht verloren diese Saison, in keinem Wettbewerb. Aber wie ist es denn als Spieler? Also in der Liga läuft es schlecht, im Pokal kommt man Runde um Runde weiter. Ist man dann irgendwie so zwiegespalten und hat man dann so, man kann das voneinander abgrenzen, Liga, okay, müssen wir irgendwie um jeden Punkt kämpfen im Pokal? Nehmen wir mit, was geht. Wie ist das als Spieler?
Also zunächst mal schaltest du den Pokal komplett aus, weil ein Pokal-Endspiel zu führen und vorher abgestiegen zu sein, macht keinen Sinn. Auch wenn es 96 dann geklappt hat. Aber dann hat man ja auch gemerkt, die Freude ist eine andere, weil du bist abgestiegen. Und deswegen wäre der nicht sehr expertenhafte Rat, nicht abzusteigen, sondern vorher den Klassenerhalt klarzumachen, weil dann hast du natürlich wieder eine andere Stimmung. Dann trägt dich diese Euphorie des Nicht-Absteigens. Die Fans sind ob der größten Angst entlastet. Auch sie werden dann dieses Positive mit nach Berlin tragen. Und nur wenn du diese Stimmung hast und dann auch wirklich nichts zu verlieren hast, nur dann sind dann, sagen wir mal, so kleinere Wunder möglich.
Und wenn der FCK jetzt, ja, klopfen wir hier mal auf Holz, auf diesen Tisch hier, dass er nicht absteigt oder dass er dann doch vielleicht, oder wenn er, falls er doch in die Redaktion rutscht, wie geht man dann dieses Pokalfinale an? Ist es dann einfach nur ein Freundschaftsspiel zwischen zwei
Relegation finde ich wäre noch schlechtere, weil dann musst du dich vor und nach dem Pokalendspiel eigentlich auf das Essentielle konzentrieren und kannst dieses Pokalendspiel nicht genießen. Von daher gesehen, wie gesagt, es gibt diese drei Szenarien, du steigst ab, das ist das Schlechteste, und fährst dann zu einem, als Versager in Anführungsstrichen, oder sagen wir mal als Absteiger, fährst du dann zum Pokalendspiel, du kommst in die Relegation, auch da ist die Konzentration natürlich dann mehr auf der Relegation als auf dem Pokalendspiel. Oder die dritte und die beste Lösung, du schaffst heute den Klassenerhalt und kannst dann ein Pokalendspiel genießen.
Das heißt, jetzt die beste Option vorausgesetzt, kannst du den Jungs aus deiner eigenen Erfahrung nur raten, es genießen, wie eine Klassenfahrt angehen, wie ihr es gemacht habt, einfach locker die Sache angehen, weil sie ja gegen Leverkusen sowieso nichts zu verlieren haben.
Genau, also das ist definitiv. Du brauchst sicherlich eine taktisch gute Vorbereitung, weil Leverkusen mit Stuttgart in dieser Saison sicherlich den taktisch anspruchsvollsten Fußball auch spielt. Aber es geht auch nicht, dass du jetzt einfach nur noch auf irgendjemand reagierst, sondern ich glaube, es wäre dann auch insgesamt mehr so der Genetik entsprechend des FCK, wenn man dann trotzdem versucht, was zu erreichen. Klar, ein bisschen versucht, die zu stoppen, aber man muss auch zeigen, dass man denen auch wehtun will, dass man auch letztendlich um diesen Pokal versucht zu spielen. Und denke schon, dass die Mannschaft, wenn sie mal ganz vom Druck befreit ist, sie hat spielerische Qualitäten, sie hat Offensivqualitäten. Und warum soll man das dann dort nicht zeigen? Vor allem, wenn dann das Saisonziel mit dem Klassenerhalt erreicht ist.
Dann würde ich sagen, springen wir mal rein in die aktuelle Lage beim FCK. Wie verfolgst du denn die aktuelle Saison? Guckst du jedes Spiel, guckst du immer wieder mal, wie es passt oder wie ist da die Dispensum?
Also auf jeden Fall der Verein, der mich am meisten interessiert in Deutschland. Dann schaue ich, wenn immer es geht, mir die Spiele an. Weniger im Stadion. Ich glaube, wenn man jetzt so lange im Fußballbusiness ist und natürlich auch den Witzenberg innen auswendig kennt, dann macht das manchmal auch vom Fernsehen ein bisschen mehr Sinn. Vom Aufwand her ein bisschen überrascht, dass die Trainerwechsel, die tun natürlich jetzt ihres mit dazu. Dadurch kommt wenig Konstanz in so eine Saison rein. Wenn man davon ausgeht, dass wenn ein Trainer eine Mannschaft übernimmt und kann die von Saisonbeginn an trainieren, dass es dann doch auch bis ins zweite Jahr hinein dauert, bis man seine Handschrift erkennen kann. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen vor der Saison, dann hast du einen Kader, die zu dir Schuster gepasst hat, dann trennst du dich, dann kommt mit Kramotzes vielleicht eine Entscheidung, die dann im Nachhinein sich als nicht optimal herausgestellt hat. Du musst im Winter nochmal extremst auf dem Transfermarkt tätig werden, was ja auch wieder das ganze Mannschaftsgefüge durcheinander wirft. Und dann kommt jetzt mit Friedhelm noch ein Dritter, der zumindest mal jetzt nach dem ersten Wollen ja so aussieht, dass er die Saison nur fertig macht. So, und dann stehst du ja praktisch in der nächsten Saison wieder vor einem Neuanfang, der dann auch wieder eine Zeit lang dauern wird und der auch wieder mit personellen Veränderungen in der Mannschaft zu tun hat. Also das ist schon keine einfache Situation. Jetzt hoffen wir mal, dass der Klassenerhalt drin bleibt, weil ansonsten sehe ich das fast so schwarz wie nach dem Abstieg damals mit meinen Nachfolgern. Sie haben kaum oder fast keine Verträge für die dritte Liga gehabt. Dadurch wurde der Verein massivst in seinem Guthaben, was er gehabt hat, erschüttert. War sicherlich auch der Beginn, warum dann danach Konkurs angemeldet werden musste. Also so handwerkliche Fehler, die dürfen natürlich nicht passieren. Aber das hängt da alles mit dran. Du hast weniger Fernseheinnahmen, du wirst gute Spieler verlieren. Je nachdem, wie gesagt, wie die Vertragssituation ist, erzielst du Ablöse oder erzielst eben keine. Und von daher gesehen ist das schon eine Idee mehr, als jetzt nur, naja, sind wir halt abgestiegen, versuchen wir es nächstes Jahr wieder. Wäre für den FCK ein unglaublicher Rückschritt in der sich jetzt ganz langsam sich entwickelnden positiven Phase aus den letzten Jahren.
Du hast es angesprochen, du warst Vorstandsvorsitzender, bist im April 2008 gekommen und dann war da dieser 18. Mai 2008, den auch kein FCK-Fan vergessen wird. Pfosten, Helmes, dann Simpson und Ziemer, dann der Jubel 3-0. Du warst, glaube ich, auch in der Kabine vorher. Was kann man einer Mannschaft noch sagen oder was sollte man ihr sagen noch als extra Push für so einen Tag?
Als ich angefangen habe, also fairerweise kann ich ja gerne zugeben, ich habe nicht alles gewusst und habe auch nicht alle Zahlen gekannt. Sonst weiß ich gar nicht, ob ich dann so aus, es war ja eine absolute Bauch- und Herzensentscheidung zu sagen, ich gehe vom VfL Bochum, einem sehr gut aufgestellten Bundesliga-Verein zu dem Zeitpunkt, gehe ich zurück zum FCK und versuche aus einer relativ ausweglosen Situation dann noch den Abstieg in die dritte Liga zu verhindern. Ist aber dann auch irgendwo ein Zeichen davon, wenn das einmal der Herzensverein ist beim FCK, dann muss man wissen, dass man entweder extremst leiden muss oder sich extremst freuen kann. Ich glaube, dass es dann zum Schluss dieses Spiel gegen Köln war so das, was wir am Anfang mit der Herzblutaktion erreicht haben. Es gab wieder den Zusammenschluss zwischen den Fans, es gab wieder den Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans. Milan Sasic hat damals dann auch seines natürlich dazu getan. Wir konnten die Mannschaft extremst unterstützen und dann geht es wie jeden Menschen im Kopf auch den Spielern, wenn du dann auf einmal wieder ein bisschen, ich sage jetzt mal, Zuneigung, Liebe, Unterstützung bekommst, dann kommen natürlich auch wieder ein paar von deinen Talenten auf den Platz. Und so haben wir es dann wenigstens erstmal bis zu diesem Endspiel geschafft. Aber im Grunde genommen haben diese Wochen dann davor schon der Mannschaft wieder ein gewisses Selbstvertrauen gegeben. Und es war dann dieser Moment, das kann sich auch jeder erinnern, der im Stadion war, es hat dann wirklich angefangen zu nieseln. Es war natürlich dieses berühmte Fritz-Walter-Wetter. Und dann kamen wir dann zu dem 1-0 und da muss ich schon sagen, das kann man auch niemandem beschreiben, der nicht in diesem Stadion war. Und ich muss auch sagen, wenn du nicht vorher mal Spieler warst, wie jetzt in meinem Fall, und du konntest auch selber mal von dieser Wucht, von dieser positiven Energie dann aus so einem Stadion profitieren, dann kann man sich das nicht vorstellen. Und das war dann, ich habe dann so nachher, nachdem ich mich dann selber abgeregt habe, habe ich gesagt, die Stadt hat ja gefeiert wie bei einer Meisterschaft oder wie bei einem Pokalsieg. Ne? Und das ist dasselbe, wie wenn ein Autoverkäufer einen Kleinwagen verkauft und du machst anschließend eine Firmenfehde, nur weil der einen Kleinwagen verkauft hat, weil das Ziel war ja ein anderes für diese Saison. Aber trotzdem kann man da sehen, wie viele Leute mit wie viel Herz an dem Verein hängen. Und die Spieler haben es damals auch extrem gut gemacht mit Milan Sasic.
Jetzt ist es wieder die Situation, der FCK ist diesmal in der Liga tiefer. Ist vielleicht mal ganz direkt, schafft es die Mannschaft?
Ich persönlich glaube ja. Ich sehe in der Idee zu viel Potenzial. Vor allem, wenn ich den Vergleich starte mit den anderen Mannschaften, die hinten drin stehen. Da fehlt mir ganz die Fantasie, dass es der FCK nicht schaffen könnte. Aber nochmal, das sind sich wöchentlich ändernde Vorzeichen. Ne? Wir haben ja jetzt auch, eigentlich ist Weltuntergangsstimmung vor dem Kiel-Spiel gewesen, weil jeder sagt, wie sollen wir so in Kiel gewinnen? Und dann gewinnt der FCK völlig verdient in Kiel. Jetzt verfällt man dann logischerweise bei so einer Emotionalität gerne in diese Stimmung, jetzt haben wir es geschafft, ne? Jetzt schlagen wir noch Magdeburg und Braunschweig zu Hause und dann ist eh alles wurscht und in Berlin gewinnen wir auch noch, weil wir da schon die Generalprobe fürs Pokalspiel machen. Aber der Fußball zeigt halt, dass er sehr kurzlebig ist und dass du immer wieder auf neue Situationen sowohl als Trainer, als auch als Mannschaft, als auch als Fan reagieren musst und deswegen lohnt sich nur eins, konzentriere dich auf die nächste Aufgabe, bleibe im Hier und Heute und nicht schon im Morgen und vor allem auch nicht im Gestern. Und dann denke ich, dass man jetzt erstmal Magdeburg angehen sollte.
Jetzt kann man wunderbar den Bogen auf dieses, wer es jetzt gewundert hat, was soll denn dieses Intro am Anfang von wegen, ich hätte keine Ahnung vom Fußball. Gut, wie gesagt, ich habe es auch nicht, wenn man sich die Tipps anguckt, die ich vor 2 Wochen abgegeben habe, nämlich, dass man gegen Wiesbaden gewinnt und in Kiel verliert. Ist dann beides ein bisschen anders gekommen, aber das passt ja wieder dazu, dass sich jede Woche die Lage ändern kann. Natürlich, jetzt ist die Stimmung, da ist jetzt Euphorie da, vielleicht, ja, spielen wir mal das kleine Tippspiel. Jetzt am nächsten Wochenende geht's gegen Magdeburg, ein Gegner, den man vermeintlich schlagen sollte, sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst. Umgekehrt, wenn das jetzt in die Hose geht, ich meine, so ein Spiel, eine frühe rote Karte, keine Ahnung was, also das kann ja so schnell sich ändern, dann schlägt es natürlich wieder voll ins Gegenteil um.
Ja, jetzt begeben wir uns natürlich genau auf das, was an den Stammtischen passiert, was aus der Straße passiert, was in den kleinen Vereinen passiert, wo man sich um den FCK sorgt oder sich auch mit dem FCK freut. Das ist ja das Schöne am Fußball, dass keiner weiß, was am Samstag passiert. Fußballerisch gesehen oder sicherlich auch ein bisschen aus Trainersicht. Wir haben ja schon immer ein bisschen Schwierigkeiten mit Magdeburg gehabt, weil sie eine Spielanlage haben, die auch nicht so einfach zu bespielen ist. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, wie du richtig sagst, wir haben jetzt ein bisschen Euphorie im Rücken und mit der Wucht der Zuschauer kannst du natürlich dann auch mal so einen Gegner dann, egal wie der taktisch, wie taktisch raffiniert er spielen möchte, kannst du natürlich auch mit Wucht ein bisschen beeindrucken, vor allem von Anfang an. Aber da kann ich dich auch in einem Punkt trösten. deine Tippergebnisse sind gar nicht so nicht so weit weg von meinen. Deswegen tippe ich auch jetzt gar nicht mehr, weil dann würde nämlich der Laie sehen, dass der Experte auch keine Ahnung hat, sondern dass auch, wenn du nicht unmittelbar involviert bist und nicht aktiv etwas zu so einem Spiel beitragen kannst, ist auch jeder andere den, wie soll man so schön sagen, den Regeln des Fußballs unterworfen, die nun mal nicht berechenbar sind.
Ja, gerade das Schöne am Fußball letztendlich, ne, warum ihn so viele lieben, hat Franz Beckenbauer ja auch schon so oft so wunderbar gesagt, ne? Es gibt nichts Schöneres, als am Stammtisch danach drüber zu reden.
Ja, nicht nur am Stammtisch, es geht ja die ganze Woche eigentlich beim FCK. es geht dann auf diesen langen Autofahrten oder Busfahrten zum Spiel auf dem Betzenberg, wenn du da hochläufst und aus dem Zug aussteigst, aus dem Bus aussteigst, mit den Autos, die Wimbel raushängen lässt, die fahren. Da gibt es ja kein anderes Thema. Und ja klar, das ist das, was das so schön macht. Und dann halt danach zusammen zu feiern, ist das Allerschönste. Und sich gegenseitig zu trösten, ist zumindest mal schöner, als alleine ganz enttäuscht nach Hause zu fahren.
Aber ich wollte nochmal kurz zurück auf die Tricks sozusagen, die du ja in deiner Laufbahn mit Sicherheit auch schon öfter mal angewendet hast. Wenn man jetzt so 18. Mai 2008 so besondere Spiele sieht oder auch deine beiden Finals bei der U1 oder drei Finals, zwei gewonnen, eins gegen Spanien verloren. Was kann man den Jungs mitgeben, dass sie auch nicht überpacen, dass sie einerseits natürlich, wie du sagst, mit der Wucht des Publikums teilweise draufgehen, aber auch nicht in der 9. Minute eine rote Karte bekommen?
Am wichtigsten ist, dass du über die Zeit, wo du mit den Spielern zusammenarbeitest oder in der du mit den Spielern zusammenarbeitest, versuchst, zu jedem Spieler eine Tür zu öffnen, weil 25 Spieler bedeutet 25 unterschiedliche Türen. Jeder ist anders gestrickt, jeder braucht eine etwas andere Ansprache. Deswegen ist es nicht eigentlich nur damit getan, was sagst du am Spieltag, sondern auch das ist wieder ein auf sich aufbauendes Gebilde, wo du dann halt am Spieltag auch wissen musst, wen lasse ich jetzt in Ruhe, wen muntere ich auf, wen bestärke ich, wen beruhige ich ein bisschen, wem nehme ich den Druck, wem mache ich ein bisschen Druck. Ich glaube, das ist diese Vielzahl von unterschiedlichen Ansprachen, die das Gesamtergebnis dann hervorbringen.
Dann würde ich sagen, gehen wir schon mal auf das große Spiel, wenn der Klassenerhalt denn geschafft wird. Sonst wird es ja natürlich eher so die erfreuliche Randnotiz, sage ich es mal. Das Pokalfinale in Berlin. Der Gegner, Bayer Leverkusen, wir haben es schon ein paar Mal eben kurz angerissen, scheint übermächtig, alles gewonnen oder unentschieden gespielt in den letzten Minuten, wie es in den letzten Wochen immer wieder so schön passiert, in allen Wettbewerben noch keine Niederlage kassiert. Du kennst den Spielmacher Florian Wirtz, der war bei dir in der U21-Nationalmannschaft. Verfolgst du Leverkusen? Was macht denn die Mannschaft so stark?
Also zunächst mal ist es ja ein bisschen eine ähnliche Geschichte. Als Xabi Alonso übernommen hat, war Leverkusen auch eher nicht gut und will nicht sagen im Abstiegskampf, aber auf jeden Fall nahe dran. Und auch sie haben vor allem taktisch ein sehr gutes Grundgerüst. Es gibt im Fußball aktuell so ein bisschen eine Entwicklung, die kommt auch aus England. Wie gesagt, die Mannschaften St. Pauli, Stuttgart und Leverkusen haben das am meisten auch für sich umgesetzt, diese Art von Spielaufbau, die wirklich schwer zu bespielen ist. Die haben sie halt perfektioniert mit Xabi Alonso. Sie haben bei den Einkäufen gewusst, welche Spieler sie brauchen, um dieses System zu perfektionieren, haben das auch gemacht, haben dann auch Spieler, würde gerne bei einem zweiten ehemaligen U21-Spieler anfangen, wie Jonathan Tah, der ja eigentlich hätte gerne weggehen können vor der Saison, haben sie es hinbekommen, dass sich so ein Spieler stabilisiert und dann zum Nationalspieler, zum unangefochtenen Innenverteidiger in der Nationalmannschaft jetzt wieder wird, also auch Spieler wieder zurück auf die Straße gebracht oder im Falle Florian Wirtz auch mitgeholfen weiterzuentwickeln. Das Schlechte für den FCK ist für mich in diesem Jahr, dass Leverkusen halt noch nicht so viele Titel hat. Die haben zwar jetzt die Meisterschaft, aber auch wie jetzt das Spiel Stuttgart gezeigt hat oder dann auch West Ham gezeigt hat, dieser Hunger, der ist noch nicht vorbei. Und aus Vizekusen Triplekusen zu machen, das ist natürlich so eine Antriebsfeder, die dann das Endspiel wirklich für sehr schwer macht. Und jetzt kommt natürlich diese alten Fußballweisheiten mit dem Pokal und seinen eigenen Gesetzen. Es ist immer möglich, selbst wenn du auf dem Papier sagst, von 10 Spielen verlierst du 9 gegen Leverkusen. Aber es garantiert dir ja keiner, dass nicht beim Pokalendspiel eben genau dieses 10. Spiel da ist.
Und dann spielst, dann gewinnst du vielleicht nicht unbedingt unentschieden, sage ich mal, nach regulärer Spielzeit aus und dann im Elfmeterschießen, wenn man dann noch davon ausgehen, dass Leverkusen, die ja so gerne spät zuschlagen, dann auch nicht mehr trifft und dann mal gucken, wie die Nerven aufgestellt sind.
Genau, dann nehme ich jetzt mal so, als jemand, der aus dem Fußball kommt, ein bisschen diese Romantik mit hätte, wenn, aber, würde, Konjunktiv, kann ich nichts anfangen. Dann warten wir lieber ab, bis das Spiel läuft und dann schauen wir.
Aufs Glück hoffen so ein bisschen, ne, auch als Chance.
Ja, wie gesagt, du brauchst eine gewisse eine Idee, wie du defensiv dagegen arbeiten willst und brauchst natürlich dann auch eine Idee, wie du im Ballbesitz das Pressing von Leverkusen überspielen möchtest und logischerweise dann auch in deren Endzone reinkommen möchtest. Aber ich glaube, auch darum wird sich mit voller Vehemenz gekümmert, wenn man vor allem vorher den Klassenerhalt geschafft hat.
Also ist das der Schlüssel zum Erfolg im Endeffekt? Irgendwo, gut, was heißt Erfolg? Ich meine, der Klassenerhalt wäre ja schon ein Erfolg an sich. Und das Pokalfinale ist ja auch ein Erfolg schon. Wir reden hier vom Titelgewinn. Dabei muss man sich erstmal vor Augen halten, als Zweitligist, der schon so lange auf den Titel hungert, kann man ja nicht anders sagen in der Region hier, ist es ja auch wirklich ein Erfolg.
Ja, definitiv. Also ist ja nicht nur finanziell auch sehr gut für den Verein, sondern fürs Prestige. Deswegen, wie gesagt, ich bleibe da bei der nüchternen Ansicht, Klassenerhalt schaffen und dann das beste Gesicht, was man hat, im Pokalfinale zeigen. Und dann ist es, glaube ich, auch, wenn man es zeigt, vom Ergebnis her zum Schluss wurscht, ob man dann nicht auch, falls es verloren werden sollte, als Gewinner dasteht.
Wo drückst du die Daumen? Von in Berlin direkt? Oder?
Ja, ich bin ja als Experte in der Relegation eingesetzt. Also da möchte ich auf gar keinen Fall den FCK sehen. Ich möchte ihn dort nur sehen, weil die Alternative dazu der Abstieg wäre. Aber das muss nicht sein, weil dann kannst du nicht objektiv berichten. Das ist sinn- und zwecklos. Und das sind die Spiele ja kurz vor Berlin und kurz nach Berlin. Ich habe eine Einladung, also ich entscheide das kurzfristig.
Ich muss es hier gerade an der Stelle an, das ist vor ein paar Monaten, ist so ein Videoschnipsel ins Internet kursiert aus Italien, wo man eben so sieht, ja, da spielt die AC Mailand gegen Empoli. Empoli trifft, der Kommentator sagt, ah ja, Tor. Im Gegenzug Milan trifft, der Kommentator flippt aus. Könnte es dann sowas auch geben in der Relegation?
Also gut, es war ja eh schon schwer, ich war ja auch bei der Relegation, als wir gegen Dresden gespielt haben und am besten ist, du gibst zu, wie die Situation aussieht und sagst, der FCK ist mein Herzverein, ich kann heute nicht ganz objektiv als Experte agieren und das versteht aber auch dann der normale Fußballfan, auch damals die Dresdner.
Es gibt ja auch so ein paar mögliche, wollen wir es jetzt nicht herbeischreien, aber so ein paar mögliche interessante Konstellationen, wie wieder mal gegen Dresden spielen oder Sascha Hildmann, der Ex-FCK-Trainer, Ex-FCK-Profi mit Preußen Münster. Alles interessant.
Genau, deswegen freue ich mich auf eine Relegation, was weiß ich, von mir aus Holstein-Kiel gegen irgendeinen anderen. Aber das muss nicht sein, FCK muss wirklich nicht sein.
Dann würde ich sagen, sind wir schon langsam am Ende von der Folge diese Woche. Wir haben immer am Schluss noch so eine Rubrik, die heißt Teufel der Woche. Da können wir einmal einen Spieler, Fan, Funktionär sage ich schon, aus dem Vereinsumfeld, der sich in den vergangenen Tagen oder vom persönlichen Empfinden her besonders hervorgetan hat. Ich will vielleicht gerade mal einen Anfang machen. Für mich ist es Julian Kral, der hat gegen Kiel überragend gehalten. Sicher auch ein Faktor, dass dann am Ende auch 3 Punkte mit in die Pfalz genommen wurden, nicht einer. Vielleicht Stefan, hast du einen, der dir gerade so spontan einfällt?
Ja, ich habe damals Ragnar Ache in Holland für die deutsche U21 entdeckt. Auch mit ihm ist es ein besonderes Verhältnis, weil wir waren dann auch zusammen bei Olympia in Tokio. Und du siehst als Trainer immer irgendetwas in einem Stürmer und da stand sich dann ab und zu noch ein bisschen selbst im Wege. Hat auch eine Idee zu viele Verletzungssorgen gehabt, vor allem um in Frankfurt den Durchbruch zu bekommen. Und im Grunde genommen, wenn man jetzt ganz fairerweise ist, ist es Business as usual beim FCK. Wir haben einen sehr guten Torhüter und wir haben einen sehr guten Stürmer. Das war eigentlich immer so ein bisschen, wenn in Lautern was rausgebracht wird, dann waren es eigentlich so mehr oder weniger diese 2 Positionen. Normalerweise war noch ein ganz guter Zehner mit dabei, aber das ist jetzt nicht so überraschend.
Das ist doch mehr als nur ein Ritterschlag vom ehemaligen Topstürmer des FCK.
Da würde ich jetzt noch anknüpfen. Ritterschlag ist zwar nicht ganz ein Zehner, aber für mich ist Marlon Ritter ein ganz wichtiger Spieler, Stabilisator. Er sollte ja schon vor ein paar Jahren weggeschickt werden und dann ist er doch wieder auferstanden und ist für mich ein ganz wichtiger Faktor einfach, ne, weil er gute Standards bringt, weil er auch immer für ein Tor gut ist und weil er einfach das Spiel so ein bisschen ordnen kann.
Marlon Ritter gehört zu den Spielern, die dich als Trainer interessieren, weil du fragst dich natürlich, warum bringt er das Potenzial nicht konstanter und noch ein bisschen besser auf den Platz? Ich bin deiner Meinung, ist ein hochtalentierter Spieler. Da ist ja auch die Frage, warum konnte das noch nicht konstanter zeigen, weil eigentlich jeder, der ihn sieht oder der näher an ihm dran ist, sagt, er ist mit der talentierteste und mit der beste Spieler. Und dann interessiert mich natürlich als Trainer immer diese Frage, okay, wo ist vielleicht dieser letzte kleine Stein, der noch aus dem Weg geräumt werden muss? Vielleicht ist es jetzt so ein Stahlbad-Abstiegskampf, eine Mannschaft zu führen, nicht unbedingt als Kapitän, sondern mit deiner eigenen Spielart und Weise, so eine Mannschaft zu führen, auch vielleicht als Leader auf dem Platz, um dann vielleicht auch in der Persönlichkeit den nächsten Schritt oder noch einen Schritt, um drauf zu gehen, um dann nachher sicher zu sein, okay, wir haben eine sehr schwierige Situation mit einem hohen Druck vor ganz vielen Fans, mit einem extremen Traditionsverein gemeistert, sind wir ins Pokalfinale gekommen, Ausgang offen. Und das war jetzt für mich nochmal so ein kleiner Push, dass ich in Zukunft dann auch eher in Richtung Erstligaspieler performe, als vielleicht dann jetzt aktuell noch.
Gut, dann sind wir durch für diese Folge. Vielen Dank euch beiden fürs Vorbeikommen. Bis zum nächsten Mal.
Hat Spaß gemacht, danke.
Abpfiff.